SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir sprechen in dieser Sendung über Ernährung. Jan Hegenberg nämlich, aus Wiesbaden, studierter Mathematiker und Betriebswirt und in der IT-Branche tätig, schreibt seit 5 Jahren den Blog Graslutscher. Da wirbt er, so faktenreich wie witzig, für eine vegane Lebensweise und einen anderen Umgang mit Tieren und der Umwelt. Er selbst ist schon seit 10 Jahren Veganer und hat, glaube ich, nicht vor, daran noch etwas zu ändern. Hallo nach Mainz, Jan Hegenberg.
Ja, hallo, moin.
Wenn ich ganz albern fragen darf, was gab es zum Mittagessen bei Ihnen oder was wird auf den Abendbrottisch kommen?
Das hat schon Ihr Kollege hier im Studio gefragt, um den Soundcheck zu machen. Ich habe tatsächlich nur gefrühstückt, damit ich mich nicht total fettig voll mampfe und dann hier sitze und ganz träge, furchtbar langweilige Antworten gebe, weil ich so müde bin.
Also was war das Frühstück dann?
Einfach ganz gut bürgerlich deutsch, ein paar Brote mit Aufstrich. Sehr langsam und einen Kaffee dazu.
Genau, aber keine Leberwurst dabei.
Keine Leberwurst, halt einfach so ein Pflanzenaufstrich.
Wie Sie zur veganen Ernährung kamen und welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben, was für Schwierigkeiten es da vielleicht gibt und welchen Vorurteilen und Mythen man sich erwehren muss, darüber sprechen wir in dieser Stunde. Aber fangen wir von vorne an, Herr Hegenberg. Seit wann leben Sie vegan?
Ungefähr seit 10 Jahren. Ich kann den ganz genauen Zeitpunkt gar nicht sagen, weil das so eine partielle Entwicklung war. Mhm. Ich hatte das gar nicht so geplant und irgendwann stand ich vorm Kühlschrank, habe gemerkt, dass da nichts Tierisches mehr drin ist und dann war ich offiziell Veganer sozusagen.
Was waren für diese Entwicklung, die mit dem Kühlschrank endete, die wichtigsten Beweggründe?
Ich war vorher schon lange Vegetarier, weil ich hatte mal einen Kumpel, der auf einer Party wahnsinnig begeistert davon erzählt hat, wie er eine Sau geschlachtet hat.
Oh Gott.
Sehr bildhaft, mit sehr viel Missachtung der Kreatur da drin und dann bin ich nach Hause gekommen und dachte, boah, irgendwie bin ich auf der falschen Seite. Ich will nicht zu seinem Team gehören irgendwie und habe dann ja im Affekt erstmal die ganze Wurst aus dem Kühlschrank verbannt. Und dann kamen irgendwann diese Bücher raus von Jonathan Safran Foer, Tiere essen, und von Karen Duwe, wie hieß das nochmal, anständig essen, glaube ich. Ja, genau, so hieß das. Und Karen Duwe hat darin so einen Selbstversuch gemacht. Die hat 2 Wochen oder 2 Monate, glaube ich, nur Bio gelebt, dann vegetarisch, dann vegan und dann frutarisch. Das ist noch ein bisschen abgefahrener. Und hat das so ganz ohne erhobenen Zeigefinger gemacht und hat einfach nur erklärt, warum Leute das machen und wie sich das so im Alltag einbaut. Und das war so entwaffnend irgendwie, weil das halt komplett rational war alles, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie hat die Frau recht. Und ich gucke mal, ob ich es irgendwie reduzieren kann. Und dann habe ich immer mehr reduziert und irgendwann waren halt 100% reduziert.
Das heißt, es gab gar nicht so eine Schwelle, wo Sie sagten, ich bin jetzt überzeugter Vegetarier, aber das reicht mir nicht.
Richtig, genau. Ich dachte zuerst, okay, das ist eigentlich ganz cool so. Und dann kam das so peu à peu. Ich habe dann gedacht, okay, irgendwie ja, ist so Milchproduktion in großem Maßstab auch nicht so wirklich, finde ich, vertretbar. Und jetzt versuche ich mal den Käse wegzulassen und dann versuche ich mal die Milch wegzulassen. Und es war tatsächlich dann so einfach, dass ich irgendwann da stand und mir den Namen geben konnte.
Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie lange es gedauert hat, bis dann diese vegane Ernährung völlig normal für Sie war. Aber das klingt, als wäre das ganz von selber ganz normal geworden.
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Es gibt auch andere Leute, die das irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie entscheiden. Aber es war tatsächlich sehr schleichend. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, stimmt, ich brauche das alles gar nicht mehr.
Was gibt es vielleicht immer noch, was Sie sich aktiv verkneifen müssen hin und wieder?
Ja, ich hätte wahnsinnig Lust nochmal auf eine Pizza mit ganz normalem Mozzarella-Käse. Da gibt es leider keinen guten Ersatz bislang für. Und so Fischrestaurants gibt es in der veganen Szene noch keine besonders guten.
Wie hat das dann gerade am Anfang bei der Umstellung auf vegetarische Ernährung Ihren Alltag verändert? Also das Einkaufen und Kochen. Ich meine, vor 10 Jahren, da waren Sie ja fast noch.
Ja, das stimmt. Das war auch noch ein bisschen schwieriger. Also heute kriegt man ja in jedem Rewe-Supermarkt irgendwie 1000 Sachen, die man da kaufen kann. Das war so zu einer Zeit, da musste man, wenn man Sojamilch kaufen wollte, musste man in so ein Reformhaus gehen und hat dann für 4,50 Euro so eine Packung bekommen. Also man musste auch eine ganze Menge Geld dafür ausgeben. Das war tatsächlich ein bisschen umständlich. Ich war da auch ein bisschen überfordert, zum Beispiel, was man so zum Frühstück isst. Es gab so winzige kleine so Gläschen mit so einer Pilzpaste drin und davon habe ich irgendwie die ersten 2 Wochen lang jeden Tag mein Frühstück bestritten und war unglaublich gelangweilt und genervt. Und glücklicherweise gab es auch da das Internet schon. Da gibt es dann viele Leute, die einem ein paar gute Tipps geben können. Aber das stimmt, es ist heute deutlich, deutlich einfacher.
Wo sind Sie dann zuerst hin zum Einkaufen und was haben Sie sich rausgesucht?
Ja, da war ich noch Student. Ich musste immer zu recht günstigen Läden gehen und da gab es tatsächlich nicht viel Auswahl. Und deswegen habe ich dann auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen das auf Käse verlagert, habe einfach sehr viel Käse gegessen, weswegen dann manche Leute auch gesagt haben, naja, ob das jetzt so viel besser ist, was du da machst, du hast jetzt das Fleisch gegen den Käse eingetauscht. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann nochmal diese Bücher gelesen, um zu gucken, ob das der Wahrheit letzter Schluss war.
Haben Sie dann auch später, auch als Sie dann ganz vegan gelebt haben, Nahrungsmittel und Lebensmittel entdeckt, von denen Sie gar nicht gewusst hatten, dass es die gibt?
Oh ja. Jetzt auch gar nichts unglaublich Exotisches irgendwie aus Fernost oder der Südsee. Einfach so, was der heimische Gemüsemarkt allein hergibt. Da war ich vorher echt so ein Fastfood-Junkie. Ich war auch Student, da hat man jetzt nicht unbedingt den gesündesten Lebensstil, aber ich habe dann schon peu à peu angefangen, auch weil natürlich viele Leute dann sagen, ist das nicht ungesund und einseitig, und dann ist man natürlich auch motiviert, das Gegenteil zu beweisen und geht dann mal in den Supermarkt und kauft sich Fenchel, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was man damit eigentlich anstellen möchte, und sucht dann verzweifelt im Internet nach irgendwelchen Rezepten. Und aber ich würde auf jeden Fall sagen, also ich habe früher auch nie irgendwie gekocht oder sowas, und mittlerweile habe ich mir da einiges angeeignet, ja.
Haben Sie, oder wenn ja, wie haben Sie die Änderung Ihrer Ernährungsweise körperlich gespürt?
Gar nicht so sehr, wie jetzt andere das oft so sagen. Ich generell ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein etwas leichteres Lebensgefühl. Ich weiß noch, früher habe ich gerne sehr fettig und sehr reichhaltig gefrühstückt und habe es dann so ein bisschen schwer gehabt, überhaupt in den Tag zu starten. Also ich weiß noch, ich hab gerne mal so die ersten Vorlesungen ausfallen lassen, weil ich einfach total müde war. Und wenn man ja praktisch gezwungen ist, eher was Leichtes morgens zu essen, dann ist das für manche Dinge gar nicht so ungünstig. Wenn man zum Beispiel irgendwie morgens mal joggen gehen möchte oder ja einfach schon mal loslegen will, dann das funktioniert für mich irgendwie besser.
Eine wesentliche Begleiterscheinung beim Einstieg oder beim Umstieg ist vermutlich, dass man sich permanent erklären muss. Welche Erlebnisse hatten Sie da?
Das stimmt. Das war aber auch schon als Vegetarier so. Das war natürlich auch ein bisschen früh. Aber man ist immer in so einem Zwiespalt, gerade wenn man mit Leuten unterwegs ist, wo man jetzt auch keinen Konflikt irgendwie vom Zaun brechen will, ist man manchmal gezwungen, das irgendwie zu erwähnen. Wenn man zum Beispiel zusammen im Restaurant sitzt, dann fragt man halt, Entschuldigung, haben Sie was Vegetarisches da? Und dann gab es immer Leute, die dann Rückfragen gestellt haben. Ja, wieso denn? Und warum machst du das so und so? Und ist das nicht irgendwie heuchlerisch, wenn du gleichzeitig, keine Ahnung, Auto fährst oder irgendwie sowas? Da ist man tatsächlich sehr im Rechtfertigungsmodus schnell gefangen. Aber ich hatte auch immer Leute, die genau das schon, ja, die mich dann verteidigt haben, die jetzt selber keine Vegetarier waren, aber die gesagt haben, Moment mal, wieso ist er jetzt der Einzige, der erklären muss, was er da isst, und die anderen, die hier diese Billigpute auf dem Teller haben, die können die einfach essen und werden in Ruhe gelassen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heute mit dem Studiogast Jan Hegenberg, der in seinem Blog Graslutscher über vegane Lebensweise schreibt und dabei nicht zuletzt auch gern Artikel oder sonstige Äußerungen gegen vegane Ernährung hinterfragt oder auch genüsslich zerlegt. Wobei manche Gegenargumente ja schon auch auf wissenschaftlichen Befunden beruhen. Vielleicht gehen wir einfach mal ein paar durch, Herr Hegenberg. Zum Beispiel, der Mensch ist nun mal kein reiner Pflanzenfresser. Das sehe man an unseren Zähnen, am Magen, am Darm. Sogar unser Gehirn wäre ohne das Eiweiß und die Kalorien aus tierischer Kost vor vielen Jahrtausenden nicht so groß und leistungsstark geworden. Gleich bin ich fertig. Vegan leben wäre demnach also unnatürlich.
Ja, das ist so ein etwas gemeines Argument, weil das ganz schnell gesagt ist und man braucht mal wahnsinnig lange, um das irgendwie auseinanderzunehmen. Also das mit den Zähnen ist natürlich, ja, das stimmt, wir haben so Eckzähne. Die haben eine ganze Menge Tierarten, also auch rein vegan lebende Menschen, Affen, zum Beispiel Gorillas, die haben noch viel größere Zähne und die essen eigentlich den ganzen Tag nur Pflanzen. Ich sage dann immer, also das stimmt, mit den Zähnen, die wir haben, können wir Fleisch essen, und mit den Beinen, die wir haben, können wir ins Feuer springen. Die Frage ist mal, was davon ist sinnvoll? Und das mit dem Gehirn ist ein bisschen schwierig, weil es dazu, also ich habe da schon für mehrere Artikel versucht, ein bisschen zu gucken, wie so die Studienlage ist. Tatsächlich ist dieses ganze Wissenschaftsfeld, was haben Menschen vor Hunderttausenden von Jahren gegessen, das ist jetzt nicht gerade so eine exakte Wissenschaft. Also man weiß es nicht genau. Man geht natürlich davon aus, dass die auch Tierisches gegessen haben. Aber die hatten natürlich auch eine eingeschränkte Auswahl. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich esse jetzt das Tier oder ich sterbe, dann würde ich wahrscheinlich auch Tiere essen. Der Punkt ist halt, im Jahr 2019 haben wir glücklicherweise die Freiheit, uns da anders zu entscheiden.
Anderer Punkt, auch ganz wichtig, das Gesundheitliche. Man riskiere einen Mangel an wichtigen Nährstoffen, oder das tut man wirklich, glaube ich, wenn man nicht aufpasst. Eiweiß, Eisen, Calcium, Vitamin B12 und Vitamin D. Vieles davon gibt es auch in Pflanzen, allerdings kann der Körper das schlechter verwerten. Und es gibt wohl auch Untersuchungen, wonach Veganer oft eine geringere Knochendichte haben oder weniger Eisen im Blut. Vegane Ernährung wäre also riskant.
Ja, das kommt mal sehr darauf an, wovon man so ausgeht. Also von den ganzen Nährstoffen, die Sie jetzt aufgezählt haben, ist primär tatsächlich wichtig Vitamin B12. Das sollten Veganer auf jeden Fall zu sich nehmen. Also es gibt so kleine Lutschtabletten und die nimmt man. Das klingt natürlich dann für Nicht-Veganer oft irgendwie extrem so. Das ist ja eine Lebensweise, die überlebt man nur, wenn man irgendwelche Pillen zu sich nimmt. Mhm. Da vergisst man halt oft, dass wir das ohnehin schon mit mehreren Nährstoffen machen. Also zum Beispiel bekommen Schwangere in Deutschland automatisch Folsäure und Vitamin D und auch B12 verschrieben, weil unsere gewöhnliche Ernährung, die meisten so praktizieren, nicht ausreicht, um uns damit zu versorgen. Es gibt zum Beispiel diese so Geburtsfehler, die werden dadurch begünstigt, wenn man zu wenig Folsäure im Blut hat. Das heißt, oder auch, dass wir haben ja jodiertes Salz im Supermarkt, weil wir ansonsten zu wenig hätten. Und das hat auch nichts mit der Ernährung zu tun. Das liegt daran, dass wir in Europa recht jodarme Böden haben. Also da können wir essen, was wir wollen. Da sehen wir immer recht schlecht aus. Von daher ist dieser Ansatz, okay, ich kann über meine natürliche, in Anführungszeichen, Ernährung immer alle Nährstoffe aufnehmen, die ich brauche, die ist leider ohnehin nicht wirklich so optimal. Und bei den anderen Punkten ist es halt so, wir kommen halt leider aus dieser Welt. Also ich habe in der Schule gelernt, die Kuh gibt Milch und die muss man trinken, ansonsten hat man zu wenig Kalzium. Und damit sind wir natürlich alle aufgewachsen. Jetzt gibt es allein auf dem Planeten Milliarden von Leute, die überhaupt keine Kuh nicht vertragen. Die kommen auch alle an ihr Kalzium dran. Also es gibt auf jeden Fall Wege. Jetzt sind wir in Nordeuropa, sind wir halt besonders starke Milchtrinker, weil wir auch dieses Gen in uns tragen, dass wir sie vertragen, weil das halt in unseren Breiten damals notwendig war. Ansonsten wären wir verhungert. Aber es gibt auch genug Studien, die zeigen, wenn man sich vollwertig vegan ernährt und weiß, worauf man achtet, dann hat es keine Risiken. Oder nicht mehr als die andere Ernährung auch.
Ein Punkt vielleicht noch, Kinder. Da rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung von veganer Ernährung ab, auch bei schwangeren und stillenden Frauen, weil die halt im Wachstum sind und dafür besonders viel von allem brauchen. Wie haben Sie es bei Ihren eigenen Kindern gehalten? Sie haben auch Kinder.
Ja, ich habe auch Kinder. Ich habe denen das immer freigestellt, wie sie sich ernähren wollen, weil ich das ein bisschen zu einschränkend fand, denen jetzt zu sagen, ihr müsst euch vegan ernähren, weil, also wenn die zu Hause sind bei mir, dann gibt es nur vegane Sachen. Aber die sind natürlich auch oft bei Freunden, bei Kindergeburtstagen, in der Schule und so. Da fand ich es etwas schwierig, das jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie durchzusetzen, weil die dann praktisch meine Entscheidung vertreten müssen und es auch manchmal gar nicht so einfach ist. Das würde in der Praxis bedeuten, die sitzen alleine am Tisch und essen irgendwie den Spezialkuchen, wenn überhaupt. Und alle anderen haben irgendwie, keine Ahnung, Schokotorte.
Aber zu Hause mussten sie dann sehr aufpassen, dass die alles kriegen.
Wie gesagt, also wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Also ich weiß, viele, die DGE, die geht mal davon aus, dass die Versorgung mit Proteinen ganz schwierig ist. Weil,
also diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Genau, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Es gibt jetzt in anderen Ländern gibt's ja ähnliche Vereinigungen und die in den USA und in Kanada, in Australien und den meisten anderen Ländern, die haben da eine andere Position. Die sagen, okay, wenn man sich da ein bisschen von dieser nordeuropäischen Ernährungsweise entfernt, wo es halt, also Hand aufs Herz, die meisten Europäer, die frühstücken jetzt zum Beispiel recht einseitig, die essen irgendwie ein bisschen Weißmehlbrötchen und dann kommt da irgendwas drauf. Also das ist jetzt auch nicht so der Weisheit letzter Schluss und deswegen kommen auch andere Länder da ein bisschen zu anderen Ergebnissen und sagen, man kann das eigentlich in jeder Lebensphase machen. Man muss halt nur einfach seine Ernährung ein bisschen umstellen. Ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Hülsenfrüchte, ein bisschen mehr Nüsse und Samen und dann ist man eigentlich schon ziemlich weit vorne.
In Ihrem Blog sah ich einen Artikel, da haben Sie sich über einen Text in der Zeit aufgeregt, dessen Autorin es absurd fand, dass McDonald's jetzt offenbar einen veganen Burger anbietet. Aber der Gedanke, dass man als überzeugter Veganer doch eh nicht zu McDonald's gehen sollte, der ist ja eigentlich nicht verkehrt.
Das machen, glaube ich, auch die wenigsten Veganer. Also schon allein, weil McDonald's, also ist natürlich für die meisten Veganer auch ein sehr unsympathischer Laden, weil die auch ja, immer sehr werbeorientiert unterwegs sind. Man wird praktisch bombardiert mit Botschaften, dass man bitte ganz viel Fleisch essen soll. Das gefällt wenigen Veganern. Aber auch wir sind natürlich manchmal in der Situation, entweder wir gehen jetzt zu McDonald's oder wir bleiben halt hungrig, keine Ahnung, auf einer Autobahnraststätte oder sonst irgendwo. Wenn ich da nicht zu McDonald's gehe, dann hole ich mir halt irgendwie ein paar Nüsse von der Tankstelle. Und das ist jetzt auch nicht gerade das sympathischste Unternehmen, was mir jetzt so spontan einfällt.
Aber dann besser einen veganen Burger als...
Ja, also ich denke mal, da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Die anderen Ketten, die haben jetzt auch nicht gerade super Ansätze, was Ökologie oder sowas angeht.
Sarah Wiener, die Köchin, hat auch geschrieben, Sojamilch etwa im Supermarkt sei ein stark verarbeitetes Industrieprodukt und ungefähr so natürlich wie Cola. Wie geht es Ihnen mit diesem Aspekt, diese vielen verarbeiteten...
Frau Wiener ist, glaube ich, die Person, die... wenn ihr in Talkshows sitzt, dann kommt es mal darauf an, was das Thema ist. Wenn das Thema nur ist, ob man Tiere essen sollte, dann bin ich mal total froh, dass sie in der Runde ist. Und wenn es um vegane Ernährung geht, dann halte ich mal die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie dieses Natürlichkeitsargument, was sie auch am Anfang schon gesagt hatten, das hat sie sozusagen sehr verinnerlicht. Also alles, was natürlich ist, alles, was von Bäumen fällt oder was man aus Tieren direkt rausschneiden kann, das ist irgendwie gut in ihrer Sichtweise. Und alles, was verarbeitet ist, in Anführungszeichen, das ist halt was Schlechtes, nur... Also sie ist ja eine Köchin, sie hat ein Restaurant, da gab es auch verarbeitete Sachen. Sie hat da eine sehr, wie soll ich sagen, so etwas schlichte Schwarz-Weiß-Sicht in meinen Augen, weil sie halt sagt, also zum Beispiel eine vegane Sojawurst sei irgendwie schlimmer für die Umwelt als natürliches Rindersteak. Und allein wenn man sich anguckt, wie viel Wasser und CO2 und Energie so ein Rindersteak halt verursacht bzw. verbraucht, dann stimmt das halt einfach nicht.
So eine versteckte Bilanz. Aber es gibt schon auch im veganen Supermarkt, wenn ich da durch die Regale gehe, Produkte, die jetzt nicht so gesund oder ökologisch sinnvoll sind. Also wenn man zum Beispiel auf die miese CO2-Bilanz von Fleischessern verweist, dann habe ich das Gefühl, dann sollte da Regionalität zum Beispiel auch eine größere Rolle spielen, oder?
Ja, also ich glaube, regional ist meistens gar nicht schlecht. Also zum Beispiel das Soja, was da drin ist, das kommt mittlerweile aus sehr großen Teilen aus Europa. Was mich da meistens eher ärgert, ist, dass die immer in Plastik verpackt sind. Und wo sie komplett recht haben, also das ist nicht zwangsläufig was Gesünderes als jetzt was nicht Veganes. Das sind meistens irgendwelche Proteinmatten mit ein bisschen Gewürzen und irgendwelchem Stabilisator drin. Da sind die genauso gut oder schlecht wie ein Fleischprodukt. Ich glaube auch nicht, dass viele Veganer das kaufen und essen, weil sie gesund leben wollen. Da geht es um ethische und ökologische Aspekte. Es gibt ja auch veganes Ben Jerry's Eis oder Chips oder Schokolade. Das ist auch alles vegan. Ich kann auch veganen Wodka trinken. Ich weiß aber, also gesund ist das nicht.
SWR 2 Tandem heute mit Jan Hegenberg aus Wiesbaden, der seit 10 Jahren vegan lebt und darüber schreibt, unter anderem in seinem Blog Der Graslutscher. Man gehört ja als Veganer zu einer teils sehr engagierten Minderheit. Hat sich auch für Sie da bald eine ganze Szene aufgetan, der Sie sich auch zugehörig fühlten?
Ersteres ja, zweiteres nein. Nein, so kann ich das nicht sagen, so pauschal. Es gibt da in der Tat eine riesige Szene, die aber auch unglaublich, sehr unterschiedlich ist. Also da gibt es auch sehr weit auseinanderliegende Spektren. Allein diese Frage, ob man diesen McDonald's-Burger essen sollte, da können Sie, wenn Sie mal in Facebook in veganen Gruppen nachfragen, da bekommt man schnell ein paar tausend Kommentare zusammen und mehrere Leute, die sich fürchterlich aufregen und die Gruppe verlassen, empört. Deswegen ist es mal schwierig, ob ich mich dazugehörig fühle. Es gibt da verschiedene Strömungen und ich würde mal sagen, es gibt so eine Strömung, die sagt, wir machen das, wir haben eine vegane Lebensweise aus ethischen und rationalen Gründen. Und das ist so eine Teilbewegung, der ich mich tatsächlich zugehörig fühle. Es gibt leider eben auch welche, die das anders begründen, die so ein paar Argumente benutzen, die eher Ansichtssache sind, würde ich sagen.
Völlig unrepräsentativer Eindruck meinerseits, wenn ich in irgendeinen veganen Imbiss gehe oder so, dann sind da überdurchschnittlich viele Leute, die da arbeiten, die große Tattoos haben und vielleicht auch so Tunnels in den Ohrläppchen und Piercings und die Frauen Dreadlocks. Teilen Sie den Eindruck?
Ich würde sagen, ich habe ihn vor 5 Jahren sehr geteilt. Da war die ganze Szene noch sehr alternativ. Ich würde sagen, sie ist politisch ohnehin eher links geprägt. Das kann man bestimmt so sagen. Und da war es auch tatsächlich so, wenn man in so einen veganen Laden gegangen ist und irgendwie ein Hemd anhatte, dann hat man sich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Mir ging das zumindest so. Ich habe dann noch in der IT-Branche richtig gearbeitet und musste auch dementsprechend verkleidet rumlaufen manchmal. Und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann werde ich ein bisschen schief angeguckt. Aber das ändert sich auch gerade stark. Also es gibt mittlerweile eine ganze Menge vegane Restaurants, die sehr darauf setzen, Normalität zu vermitteln und eben nicht wollen, dass das alles super extrem aussieht, sondern dass eben auch Leute ganz normal reingehen, ohne jetzt genau zu wissen, dass es ein veganer Laden ist.
Aber nachdem man trotzdem dann sowohl organisatorisch als auch was so die Ideologie betrifft, gewissen Fronten gegenübersteht, sortiert sich der Freundeskreis so ein bisschen neu, wenn man auf vegan umstellt?
Habe ich von vielen gehört, war bei mir überhaupt nicht so. Also ich überlege jetzt gerade, mir fällt jetzt momentan keine Freundschaft ein, die daran irgendwie zerbrochen wäre. Also alle, die ich kenne, die wissen das ja auch, ich mache es ja seit 10 Jahren, da werde ich auch, wenn ich irgendwie eingeladen werde zum Essen, dann stellt sich auch die Frage gar nicht, dass es irgendwie selbstverständlich, dass ich da was Veganes bekomme. Also da habe ich tatsächlich ziemliches Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ich glaube, öfters ist auch das Problem die Familie eher. Dass Leute vielleicht auch eher im ländlichen Bereich, in konservativen Haushalten irgendwie groß werden und dann sagen, ich möchte jetzt vegan leben. Und damit natürlich dann so einen kleinen Kulturkrieg in die Familie bringen, der auch nicht immer schnell und leicht gelöst wird. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eher die Gefahr. Und da war ich einfach schon zu alt und habe eben nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, als es soweit war.
Wenn Sie nicht vegane Freunde oder Familienangehörige zum Essen einladen, freuen die sich drauf und sind gespannt, was es gibt?
Ich hoffe, wenn ich jetzt Ja sage, vielleicht hören das auch ein paar von meinen Freunden und denken, haha, habe ich schön reingelegt. Nee, aber also normalerweise waren bislang alle begeistert. Ich versuche natürlich auch mir besonders Mühe zu geben, weil ich nicht will, dass sie nach Hause gehen und sagen, boah, beim Jan gab es wieder nur veganen Scheiß zu essen, das war ekelhaft.
Genau, was ist Ihr bevorzugtes Rezept für missionarische Zwecke, mit dem Sie sämtliche Vorteile für immer erledigen?
Also was tatsächlich ganz gut ist, ist, wenn man Leute zum Frühstück einlädt, weil viele Leute da ihr größtes Problem haben, oder ich hatte das auch, ich habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn dann frühstücken, weil ich so ein passionierter Brotesser bin. Und da kann man tatsächlich sehr gut zum Beispiel ein Rührei faken. Ich weiß, das klingt ein bisschen schrullig, aber es geht tatsächlich sehr gut. Es gibt so ein indisches Gewürz, das nennt sich hier so Gelbwurz oder Kurkuma, und so ein spezielles Salz, das so einen schwefeligen Geruch hat. Und ich weiß, Sie glauben das jetzt nicht, aber wenn man das dann mit so ganz normalem Tofu verrührt, dann riecht das tatsächlich wie Rührei und sieht auch aus wie Rührei. Und wenn man das so zur Perfektion bringt, dann kriegt man schon so ein paar erstaunte Gesichter. Und dann einfach ein bisschen italienisch angehaucht, so ein paar Salate irgendwie, ein bisschen was mit Kichererbsen und angebratenem Tofu und sowas. Und das ist schon deutlich besser, als es am Anfang klingen mag.
Wie ist es umgekehrt? Werden Sie von anderen Köchen noch eingeladen? Und was erwarten Sie dann oder kriegen Sie?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, die dann sagen, komm doch mal zum Essen, das auch so ein bisschen als so eine Herausforderung ansehen und eher so der sportliche Ehrgeiz geweckt wird und nicht sagen, oh, jetzt kommt der, jetzt muss ich mich total umstellen. Vielleicht haben natürlich auch manche Leute diesen Gedanken und laden mich deswegen auch gar nicht ein. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, weil sie es nicht groß ansprechen.
Was die Selbstversorgung betrifft, isst man ja nicht immer zu Hause vor seinem vegan sortierten Kühlschrank. Man ist auf Reisen oder sonst wie unterwegs. Wie einfach oder schwierig ist es da, heutzutage vegan zu bleiben?
Ja, das kommt super stark darauf an, wo Sie hinwollen. Also je größer die Stadt, desto besser. In Berlin ist es fast schon schwieriger, was nicht Veganes zu bekommen, als was Veganes. Aber ich habe auch ein paar Kunden im ländlichen Bereich gehabt und habe mir tatsächlich angewöhnt, dann irgendwas als Backup mitzunehmen, für den Fall, dass ich gar nichts bekomme. Weil, also, ja, wenn Sie ja irgendwo auf dem Land sind, irgendwo in Niedersachsen, da gibt es dann irgendeine Kantine und da gibt es Tagesgericht 1 und 2. Das eine ist Schweinenacken, das andere ist Hühnergeschnitzeltes. Und man darf auch keine Beilagen einfach nur nehmen. Dann sagt nämlich der Koch, dass die abgezählt sind und dass dann für das Fleischgericht nicht mehr genug da ist. Und ja, dann, also je nachdem, wie lange man irgendwo ist, wenn man 3 Tage lang nur Beilagensalat zum Mittag gegessen hat, hat man so einen Hunger, dass man irgendwas anderes braucht.
Also Sie nehmen sich wahrscheinlich dann was mit, oder?
Ich nehme tatsächlich auch was mit. Es gibt mittlerweile so Pulver, was man sich einfach so zusammenrühren kann. Ein bisschen wie Müsli im Prinzip, nur ein bisschen praktischer zum Mitnehmen. Und das habe ich dann für Mittag einfach dabei und habe mir angewöhnt, dann abends irgendwie was Leckeres zu essen, weil ja, also ich bin sowieso nicht so der Mittagessen-Fan, weil mich das immer so aus dem Tagesrhythmus rausbringt. Aber das stimmt schon. Also unterwegs sein und reisen ist, glaube ich, auch so das Nervigste daran.
Was ansonsten die Herausforderungen durch die Umwelt betrifft. Ich meine, Sie haben vorher schon gesagt, dass wenn Ihre Kinder, weiß ich nicht, in der Verwandtschaft auch mal ein Käsebrot kriegen oder einen Kakao bei Kindergeburtstagen, das ist Ihnen nicht so wichtig. Mir fällt ein, als meine Kinder noch in der Kita waren, da gab es auch zwei Geschwister, die hatten vegane Eltern. Und da durften die Kinder dann nicht mit auf die Kita-Reise, weil die da auf Ponys geritten wären. Und die Eltern, sehr nette Menschen übrigens, sprachen sich vehement zum Beispiel gegen Bienenwachskerzen in der Weihnachtszeit aus. Ich sehe die Logik, aber das fand ich schon ein bisschen schwierig. Wie sehen Sie das?
Also soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Wenn das mich selbst betrifft, dann würde ich da vielleicht, da würde ich wahrscheinlich konsequent sein. Also ich wüsste jetzt nicht, wann mich jemand zum Ponyreiten überreden wollte. Aber wenn das meine Kinder betrifft, dann lasse ich denen momentan selbst die Entscheidung, weil ich auch es für strategisch unklug halte, denen das jetzt so zu verbieten, ohne ihnen erklären zu können, warum ich das nicht gut finde. Und ich das auch, ich vermute mal, dass das früher oder später auch dann irgendwie so ein Backlash geben würde. Und die, wenn die sowieso irgendwann pubertieren und in der Rebellionsphase sind, dann kommen die wahrscheinlich jeden Tag mit drei riesen McDonald's-Tüten nach Hause und legen mir absichtlich Gehacktes in den Kühlschrank oder sowas. Deswegen habe ich gesagt, also sie sollen es machen, wie sie wollen. Und also ich habe drei Kinder und die zwei Ältesten, die bezeichnen sich auch selbst meistens als Veganer, auch wenn sie es nicht wirklich sind, weil sie teilweise gar nicht wissen, wo was drin ist. Aber also das Konzept haben sie so begriffen und übernehmen es laut eigener Aussage auch, ohne dass ich irgendwie gesagt habe, dass sie das machen müssen.
Und was nochmal das Drumherum betrifft, wie halten Sie es denn mit dem veganen Verhalten über die Ernährung hinaus? Also Lederschuhe, Kosmetik und weiß ich nicht, noch was, an was ich jetzt gar nicht denke.
Ja, das konnte ich jetzt tatsächlich peu à peu irgendwie alles abschaffen. Also die meisten Veganer, die ich kenne, halten das genauso wie ich, die schmeißen jetzt nichts weg. Also ich habe auch eine Zeit lang noch meine alten Lederschuhe angehabt und irgendwann waren die halt auseinandergefallen. Dann habe ich mir ein paar aus irgendeinem Ersatzmaterial gekauft. Gibt es mittlerweile auch ein riesiges Angebot. Aber die Sachen, die man sowieso schon im Kleiderschrank hat, jetzt irgendwie alle auf den Müll schmeißen, fand ich auch irgendwie unökologisch. Denn die Sachen, die man dann neu kauft, die werden ja auch irgendwo hergestellt aus irgendwelchen Rohstoffen. Deswegen, das ging auch so peu à peu. Aber da das auch alles Sachen sind, die kauft man jetzt nicht jeden Tag. Ne? Also letztes Jahr gab es hier in Mainz eine Messe. Da habe ich endlich ein vernünftiges Portemonnaie gefunden. Das war nämlich auch ein bisschen schwierig. Aber das sind ja auch alles, ich sag mal, das fand ich alles nicht so wichtig wie die Ernährung, weil das einfach viel kleinere Mengen sind. Deswegen habe ich das immer so nachgelagert, alles umgesetzt.
SWR2 Tandem heute mit dem Studiogast Jan Hegenberg, der einen Blog zum Thema vegane Ernährung schreibt. Der Graslutscher. Man kann sich vegan ernähren, ohne darüber zu schreiben. Wie kam es bei Ihnen zu dem Blog?
Das war eine lustige Einleitung. Ja, ich hatte das auch eigentlich gar nicht vor. Ich bin da so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, im Internet über dieses Thema zu diskutieren. Dabei fiel mir schnell auf, dass viele Argumente sehr, sehr wiederholend vorkommen. Und war es irgendwann leid, auf die immer selben Vorwürfe, die immer selben Texte zu schreiben und hatte die glorreiche Idee, ganz viel Zeit zu sparen, indem ich diese Texte einmal vorschreibe und dann ganz gewitzt einfach nur einen Link zum jeweiligen Artikel irgendwo reinkopiere und sage, hier liest ihr das durch und dann reden wir weiter. War natürlich ein totaler Trugschluss, weil jetzt ich noch viel mehr Zeit damit verbringe, diesen Blog zu administrieren und diese Dinge zu machen. Und mittlerweile ist es auch eigentlich eher ein Blog, in dem ich primär Medienkritik eigentlich betreibe und auf andere Artikel eingehe, als selbst irgendwas zu sagen. Aber ja, also so ist das entstanden. Ich habe dann irgendwann ganz kurze Texte bei Facebook veröffentlicht und da haben schnell viele gesagt, ich soll das bloß aus Facebook raushalten, es sei Perlen vor die Säue, ich soll das in einen richtigen Blog reinpacken. Und ja, das hat dann so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht.
Aber interessant, dass Sie dann vor dem Blog schon sagen, Sie haben im Internet heftig diskutiert. Muss man ja auch nicht machen. Also, das, oder ist das Ihr missionarischer Geist und der Wunsch, mehr zu überzeugen? Nee,
das ist so eine kranke Angelegenheit von mir. Ich diskutiere wahnsinnig gerne im Internet über alle möglichen Themen. Also eine Zeit lang habe ich auch mehr mit anderen Veganern diskutiert, weil die so in meinen Augen seltsame Ansichten hatten. Und die haben wahrscheinlich dasselbe von mir gedacht. Ich kriege oft Kommentare in dem Blog, dass ich bitte aufhören soll, so lange Kommentarschlachten zu führen, sondern lieber einen neuen Artikel schreiben soll. Ist eher so ein Spleen von mir, dass ich sehr gerne Diskussionen führe.
Ja, Sie haben auch, also das Bild von Ihnen, was diesem über diesem Blog steht, da tragen Sie Anzug und mühen sich so ein Grasbüschel rein.
Ja.
Sieht ganz anders, also Sie haben sich schon extra anders positioniert, ne? Nicht so, wie man sich den Veganer vorstellt.
Ja, genau, das war ganz bewusst. Ich hatte da bereits viele andere Blogs auch gesehen. Ich meine, ich war jetzt nicht gerade früh, also 2014 war das, glaube ich. Da gab es natürlich ganz viele andere Blogs schon, die die meisten Sachen, die ich da jetzt geschrieben habe, auch alle schon mal geschrieben haben. Also ich bin da jetzt nicht gerade der Erfinderischste. Mir ist nur aufgefallen, dass viele von denen gar nicht gelesen werden, weil die gleich eine sehr abschreckende Wirkung haben. Da kommt man drauf, sieht gleich irgendwelche Tiere, die in ihrem Blut liegen, und das sind natürlich alles Dinge, die man, ja, wo die meisten Leute erstmal instinktiv wegklicken. Und habe dann auch gemerkt, dass man manche Dinge halt ganz gut in Humor verpackt eher transportieren kann, als wenn man die ganze Zeit allen Leuten erklärt, wie blöd sie sind. Ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Soweit Sie das aus den Kommentaren herauslesen können, werden Sie auch von Fleischessern gelesen?
Oh ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, also eine ganze Menge auch. Liegt auch daran, dass ich irgendwann das Themengebiet ein bisschen erweitert habe und mich rausgewagt habe und über andere Dinge geschrieben habe. Kann ich auch jedem nur empfehlen, weil man ansonsten irgendwann so eine Anhängerschaft hat, die sowieso zu allem Ja und Amen sagt, was man schreibt. Und das ist nie gut. Und da habe ich irgendwann mal was über Gleichstellung von Homosexuellen geschrieben. Oder als die Flüchtlingskrise angefangen hat, da habe ich mich ein bisschen eingemischt und so. Und dadurch bekommt man natürlich auch ganz viele Neuleser, die eigentlich gar nicht vegan sind und die einem aber dann trotzdem folgen. Und was auch dann interessant ist, weil man von denen manchmal dann auch relevantes Feedback bekommt, was man ansonsten so von der rein veganen Szene gar nicht kriegen würde.
Welcher Artikel von Ihnen wurde besonders viel geliked oder geteilt oder bekam besonders viel Resonanz?
Jetzt in den letzten Monaten, da habe ich was über Greta Thunberg geschrieben. Das war tatsächlich mit Abstand, ist der am meisten geteilt worden.
Im positiven Sinn.
Im positiven Sinn, ja, 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 genau. Da war sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos und da gingen ganz viele Bilder rum, wie sie irgendwie in diesem Zugabteil sitzt und was isst. Und dann haben sich ganz viele darüber beschwert, dass sie ein Toast aus einer Plastikverpackung isst. Und das fand ich unmöglich und habe dann das eigentlich aus so einem spontanen Rant heraus. Also ich hatte gar nicht geplant, da jetzt einen Artikel draus zu machen. Ich habe einfach so schon fast so aus, wie soll ich sagen, ein bisschen aus Selbstheilungsgründen das einfach mal aufgeschrieben, damit ich es aus meinem Kopf habe, und habe damit aber irgendwie einen Nerv getroffen. Und es ist sehr oft geteilt worden, weil ich halt der Ansicht war, dass es irrelevant ist, ob diese Frau jetzt was aus einer Plastikverpackung isst, weil das, was sie da tut, ja das Ziel hat, dass eben genau sowas staatlich viel besser reglementiert wird.
Schreibt auch mal jemand, ich habe jetzt ein paar von deinen Artikeln gelesen, ich lebe jetzt auch vegan.
Ist auch schon passiert, ja. Oder also die meisten schreiben eher, ich habe das jetzt gelesen und ich versuche das jetzt mal. Mhm. Das ist unglaublicher Ansporn. Denn was daraus wird, das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Egal um welches Thema es geht. Ich sage mal, also man kann Leuten so eine Tür zeigen, aber ob die dann da durchgehen, das kann man nur bedingt beeinflussen.
Inzwischen sind zu Blog und Facebook-Seite auch noch ein Podcast und ein YouTube-Kanal dazugekommen. Ist das jetzt so ein richtiges berufliches Standbein für Sie?
Das hoffe ich. Momentan kann ich noch nicht davon leben. Das mit dem Podcast und dem YouTube-Kanal ist auch so ein bisschen so ein Versuch, um mal zu gucken, was am besten funktioniert. Denn ich fürchte, also alles gleichzeitig kann ich nicht betreiben. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Aber ab 2018 habe ich gefragt, ob die Leute mir dafür was spenden würden. Und das hat tatsächlich direkt spontan so gut funktioniert, dass halt ja schon ein dreistelliger Betrag zusammengekommen war innerhalb von ein paar Tagen. Und ich finde, das Thema ist so relevant eigentlich. Jetzt nicht nur vegane Ernährung, ich schreibe jetzt auch viel über Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und gerade jetzt ist es einfach wichtiger, als ja zu irgendwelchen Kunden zu fahren und denen da ihre Systeme zu administrieren. Und habe deswegen einfach gedacht, okay, ich versuche es jetzt mal und gucke, ob ich, wenn ich da richtig viel Zeit reinstecke, ja schneller auf ein Spendeneinkommen komme, mit dem ich leben kann, als meine Ersparnisse alle sind.
Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Fleischessern überhaupt? Können Sie gut drüber hinwegsehen, wenn Sie von denen umgeben sind oder neben denen am Tisch sitzen und so?
Ja, erstmal war ich ja selber ganz lange Fleischesser. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Veganer, vielleicht hören die das jetzt auch und schreien Verräter oder irgendwie sowas. Aber Leute essen ja nicht Fleisch, weil sie böse sind oder weil sie Tiere hassen, sondern die meisten Leute essen Fleisch, weil sie das einfach so gewohnt sind, weil sie damit aufgewachsen sind und weil es als normal gilt in unserer Gesellschaft, Fleisch zu essen. Wenn man Kinder zum Beispiel vor diese Wahl stellt, dann entscheiden sie sich spontan ganz anders. Ich habe meine Tochter mal in den Kindergarten gebracht und dann hat sich ein Gespräch zwischen ihr und ihrer Freundin entwickelt und dann hat die Freundin irgendwie rausbekommen, dass sie kein Fleisch isst. Und dann hat sie gefragt, warum isst du denn kein Fleisch? Und meine Tochter sagte, ja, weil ich nicht will, dass Tiere dafür sterben müssen. Und diese Freundin hat dann 3 Sekunden überlegt und hat dann gesagt, dann will ich auch keins essen.
Im Moment gibt es wohl gut 8 Millionen Vegetarier in Deutschland, knapp 10% immerhin. 1,3 Millionen ernähren sich rein pflanzlich. Das ist noch eine kleine Minderheit, aber der Anteil steigt. Mehr als die Hälfte der Deutschen sagt, sie würden heute bewusst weniger Fleisch essen als früher. Was ist denn so Ihre Vision? Wie wird sich das wohl entwickeln? Glauben Sie an ein grundsätzliches Umdenken und dass Steaks und Salami und Spiegeleier irgendwann verschwinden aus unserem Ernährungsplan?
Ja, ich würde schon stark darauf setzen, dass das irgendwann komplett verschwindet. Zumindest, also so wie es jetzt hergestellt wird, ich werde nur sehr vorsichtig damit, wann das irgendwie passiert. Ich vermute mal, dass ein großer Faktor sein wird, wenn in ein paar Jahren es tatsächlich irgendwie Laborfleisch gibt und die meisten Menschen merken werden, dass das, was sie eigentlich haben wollen, diesen leckeren Geschmack im Mund, dass sie das auch erreichen können durch ein Produkt, für das halt kein Tier sterben musste. Und ich vermute mal, dass das ein ziemlich großer Treiber sein könnte, um sehr viele Leute gleichzeitig zu überzeugen.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, gerne. Dankeschön.
SWR 2 Tandem mit Jan Hegenberg. Den googeln Sie mal unter Graslutscher, dann finden Sie seine Texte. Es lohnt sich. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer und in der Technik saß Thomas Lenzen. Schönen Abend.